Glaubt ihr, dass der Plan Gottes geklappt hat? Ah, vorsichtig. Ach so, eine Sache muss ich noch erwähnen zum Thema Prophetien. Es gab einen König, der hieß Zedekia. Und der war König kurz bevor, oder ein Teil des Volkes war schon deportiert. Und der war König in Jerusalem. Und dann gab es Prophetien. Und der eine Prophet sagte, wir müssen uns ergeben. Wir müssen uns ergeben, dann wird Gott Gnade walten lassen. Wir werden alle entführt nach Babylon. Das ganze Volk wird weggeführt werden. Und dann kam ein anderer, beides echte Propheten Gottes, ein anderer Prophet und sagte, du König wirst Babylon niemals sehen. Ich weiß nicht, wie der König reagiert hat. Es liegt eher nahe, dass er herzlich gelacht hat darüber, weil er gesagt hat, die sind sich ja nicht mal einig, diese Propheten. Der eine kommt und sagt, das ganze Volk, die ganze Elite wird weggeführt. Entweder freiwillig aufgeben und übergeben oder die Stadt wird eingenommen, aber ihr werdet alle weggeführt, das ganze Königshaus. Und der nächste kommt daher und sagt, du wirst Babylon gesehen, die sind sich ja noch nicht mal einig. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass im Hause des Königs herzliches Gelächter herrschte. Für mich ist es ein Beispiel dafür, Gott zu fürchten, denn genauso ist es gekommen. Der König hat sich weiter gewehrt, weil er den Prophetien nicht geglaubt hat. Seine Söhne wurden hingerichtet vor seinen Augen. Im Anschluss daran wurde er geblendet und nach Babylon weggeführt. Er sah nichts mehr. Er hat Babylon nie gesehen. Er wurde trotzdem weggeführt. Manchmal lachen wir über Sachen, die wir nicht verstehen, die wir uns nicht vorstellen können. Manchmal sind die Sachen auch falsch, aber manchmal fehlt uns da auch ein bisschen Gottesfurcht. Gut, das Volk Gottes war nach Babylon weggeführt und natürlich funktionierte der Plan Gottes. Wenn man die schriftlichen Aufzeichnungen aus dieser Zeit liest, stellt man verblüfft fest, dass plötzlich die Juden dadurch, dass die Gemeinde in die Welt eingepflanzt war, wesentlich besser, tiefer Gott nachgefolgt sind als vorher. Das hat gewirkt. Sie haben sich abgegrenzt. Sie haben gesehen, oh, da wird dieser Gott Marduk verehrt. Was will der denn für Opfer? Und sie haben tatsächlich geistliches, tiefgehendes Leben entwickelt. Gottes Plan ging erst einmal auf. Dann gingen die Jahre vorbei und die Jahre gingen vorbei und die Meder und Perser, die im Norden des babylonischen Weltreichs wohnten, dehnten sich Stückchen für Stückchen aus und nahmen schließlich ganz Babylon ein. Die jüdische Gemeinde, die Gemeinde Gottes, war jetzt im Reich der Meder und Perser verteilt, aber trotzdem so, dass sie festgestellt haben, wir sind die Juden, wir sind. Und dann kam dieser König Kyros an die Macht von den Medern und Persern, der gesagt hat, das war ja eigentlich brutal, diese Deportation damals. Ich gebe einen Erlass, dass die Völker, die zurück wollen, dass die zurück dürfen. Das ist Geschichte. Nicht nur die Juden. Wir lesen in der Bibel natürlich, weil die Aspekte sind des Volkes Gottes, der Juden eben ab diesem Zeitpunkt, lesen wir, dass er den Erlass gab, den Tempel wieder aufzubauen. Aber der Erlass war viel weiter gefasst. Die deportierten Völker durften wieder zurück. Also, wir hatten diese Entführung des Volkes aus Juda und Jerusalem nach Babylon. Wir hatten dort 70 Jahre, in denen die Gemeinde Gemeindeleben entwickelte. Und dann hatten wir den Aufruf, ihr dürft wieder zurück ins gelobte Land. Ihr dürft wieder dahin zurück, wo Jerusalem ist, wo Gottes Wohnung ist, wo sein Tempel ist. Ihr dürft wieder als Gemeinde zurück ins gelobte Land. Daraufhin machten sie sich auf. Wir hatten vorher gesagt, wir wissen nicht, wie viele entführt wurden. Zurück gingen 42.360. Ein ganz, ganz kleiner Teil ging zurück. Und jetzt stellen wir uns die Frage, nach dieser kurzen Einleitung. Warum? Warum waren das so wenige? Was hält das Volk in Babylon zurück? Und natürlich ist das für uns auch kriegsentscheidend, denn genauso wie Gott damals seine Gemeinde genommen hat und gesagt hat, ich pflanze diese Gemeinde nach Babylon hinein und dort durch diesen Kontrast soll sie reifen, genauso hat Gott die Gemeinde heute, seinen Leib, in die Welt eingepflanzt. Okay? Das ist also wichtig. Das ist nicht nur Geschichte, sondern das betrifft uns genauso. Wenn Gott sagt, geht raus aus der Welt, geht in die Gemeinde, macht das Gemeindeleben neu und frisch und lebendig und kräftig, kommt und verehrt mich, seid heilig, denn ich bin heilig. Was hält uns zurück? Was hält uns ab? Ich weiß das einerseits aus biblischen und nicht biblischen Quellen. Es gibt Aufzeichnungen darüber, warum so viele in Babylon geblieben sind. Auf der anderen Seite nehme ich mir die Freiheit zu spekulieren, weil das menschliche Herz sich in den letzten 2.500 Jahren nicht wirklich verändert hat. Also warum gingen diese Leute nicht begeistert zurück nach Hause? Nun, da gab es die Ersten, die hatten einfach, oder habt ihr Vorschläge? Warum gingen die nicht nach Hause? Denen ging es gut? Okay. Lange Entfernung? Familien gegründet und wollten nicht mehr? Mit den Babyloniern? Ja. Ja. Und wenn wir das jetzt mal auf heute übertragen, dann kommen wir darauf, dass es unschönerweise heute gar nicht so viel anders ist. Völlig richtig, absolut richtig. Es gab einige, die hatten ihre Abstammung vergessen. Die wussten gar nicht mehr, dass sie zum Volk Gottes gehörten. Es gab keinen Unterschied mehr zwischen ihnen und den Babyloniern. Sie waren genau so geworden wie die Welt außenrum. Sie waren, wenn ich das jetzt mal übertragen darf, von einer geisterfüllten, vitalen Gemeinde dann in weniger Vitales und mehr Formales. Und die Kinder hatten gesagt, ach ja, das gehört ja schon irgendwie dazu zum Leben. Und dann hatten sie völlig vergessen, dass sie zum Volk Gottes gehörten. Von denen machten sich sogar einige auf, das lesen wir in der Bibel, und durften dann nicht am Tempeldienst teilnehmen, weil sie ihre Abstammungsurkunden nicht hatten. Man war gar nicht sicher, was sind denn das für Typen? Die sind zwar auch, sehen so aus, als würden sie zum Volk Gottes gehören, aber wir sind uns gar nicht sicher. Also es war eine Gruppe, die nicht mehr wussten, dass sie übertragen auf heute Christen sind. Das ist die Frage, die wir uns stellen. Ne? Merkt man das? Gibt es einen Unterschied? Gibt es da wirklich einen Unterschied? Ist da was anders? Bin ich mir sicher, dass ich heute, morgen, in 10 Jahren, in 20 Jahren, dass ich heute mein Leben so führe, dass ich in 20 Jahren noch mit Sicherheit auf der Seite des Volkes Gottes bin? Naja. Okay, dann hattest du gesagt, Attraktivität der Welt. Die waren fest etabliert, die waren drin. Woher weiß ich das? Ganz einfach. Es gibt in Babylon eine Menge Aufzeichnungen und da tauchen plötzlich jüdische Namen drin auf. Als hohe Militärs, als Beamte, als Verwaltungsapparat, in Banken, im Zahlungswesen im damaligen. Die waren fest drin. Die hatten sich eine Welt aufgebaut, die hatten Erfolg, die waren fest etabliert und die hatten viel, viel aufzugeben. Die hatten Freunde und dann kam plötzlich nach 70 Jahren kam dieser Erlass, diese Erlaubnis, so jetzt dürft ihr zurück, jetzt dürft ihr die Gemeinde bauen. Und sie bekamen das vielleicht am Rande mit, aber sagten, ich weiß nicht. Und da war keine Bereitschaft, das aufzugeben. Das war wichtiger geworden, der Erfolg, das Fest drin sein, die Freunde. All das, was wir uns jetzt hier aufgebaut haben, sollen wir aufgeben, weil eine höhere Priorität liegen sollte auf Jerusalem und auf dem Aufbau eines Tempels und darauf, Gott nahe zu sein, das muss Gott verstehen. Wir haben inzwischen Synagogen gebaut hier. Wir haben auch unsere Gottesdienste. Gott kann doch nicht wollen, dass wir das alles aufgeben, dass wir hohe Priorität drauf setzen. Das kann doch gar nicht sein, oder? Das war so die zweite Art von Menschen, die beschlossen haben, in Babylon zu bleiben, in der Welt zu bleiben. Ich habe mir noch eine dritte Gruppe vorgestellt. Eine dritte Gruppe war vielleicht enttäuscht. Die war enttäuscht damals, dass Gott sie nicht bewahrt hatte. Dass Gott nicht verhindert hatte, dass der alte Tempel gefallen war und die den Plan Gottes mit dem Hochmut Judas ins Gericht zu gehen, niemals verstanden hatten. Diese Gruppe, die waren enttäuscht und die haben gesagt, na gut, vielleicht, aber was ist, wenn Gott uns wieder fallen lässt? Was ist, wenn das, was ich in meinem Herzen habe, ich würde eigentlich so gerne die allerhöchste Priorität setzen auf Gott. Ich würde so gerne sehen, dass das Reich Gottes Erfolg hat. Was ist, wenn das wieder nicht eintrifft? Es ist ein Risiko. Der Weg ist weit. Es gibt Barbaren unterwegs, es gibt Räuber unterwegs, es ist gefährlich. Und wenn wir in dieses Land kommen, wer sagt denn, dass da alles gut wird? Wer sagt denn, dass dort tatsächlich das gelobte Land auf uns... Da waren 70 Jahre nur Bauern und das ist bestimmt verwildert und wilde Tiere und es ist gefährlich. Und was, wenn das jetzt einfach nur Zufall ist, dass dieser König Kyros sagt, ihr dürft zurück? Was, wenn Gott gar nicht dahinter steht? Ich würde alles hier aufgeben und ich habe so Angst. Ich bin einmal enttäuscht worden. Ich habe mein ganzes Vertrauen auf ihn gesetzt und jahrelang gewartet und es ist nichts passiert. Und ich glaube jetzt nicht mehr, dass er handeln wird in meinem Leben. Und da sind auch einige hier, die das betrifft. Es sind einige hier, die am Erfolg gerochen haben, die vorherige Gruppe, aber ich glaube, es sind mehr da, die Angst haben zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Es ist so oft nicht geschehen, was ich gedacht habe und ich weiß nicht warum und ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir. Es gab noch andere Gruppen. Es gab Gruppen, die eine eigene Religion gebaut haben. Wir haben gesagt, das ist ja ganz gut, was wir da mitgebracht haben mit Jahwe und so weiter, aber das hier ist auch nicht schlecht. In dieser Zeit in Babylon sind die Synagogen entstanden. Vorher gab es nur Versammlungen im Tempel und die Versammlungen untereinander. Man hat sich am Sabbat getroffen, hat schön miteinander ein bisschen gegessen und dann unterhalten darüber, weißt du, was Rabbi Sohn so sagt. Und das war alles. Und in Babylon, da hat man das Ganze plötzlich Gotteshäuser genannt und angefangen, sich dort zu treffen. Und die Menschen hatten den Ablauf der Synagoge. Vor Babylon finden wir im Volk Gottes weibliche Leiter. Nach Babylon nicht mehr. Das war in Babylon unüblich. Vor Babylon finden wir ein anderes geistliches Leben als nach Babylon. Also selbst die zurückgegangen sind, waren beeinflusst davon. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch einige sich dort so gemütlich eingerichtet hatten in ihrer Religion, dass sie gesagt haben, ach, das kann ich auch hier. Ja, da in der Synagoge und wir haben den Rabbi und es wird ja alles gut. Dann muss man das so extrem sehen, dass wir zurückgehen. Die Frage heutzutage ist, wie viel Korrektur verträgt jeder von uns in dieser Hinsicht? Basteln wir uns unseren eigenen Gott zurecht und sagen, na, wenn der jetzt aber hier nicht so gepredigt wird, wie ich mir das vorstelle, und ich habe da von der Heiligen so und so Predigten gehört im Internet oder im Fernsehen, und wenn das jetzt nicht genauso gepredigt wird hier, dann glaube ich, ist die Zeit dieser Gemeinde vorbei. Das ist die Frage. Inwieweit ist man bereit, sein eigenes liebgewordenes Vorurteil anhand des Wortes Gottes durch andere prüfen zu lassen und sich an den anderen zu wetzen und zu wetzen? Und letztendlich sagt das Wort Gottes selbst, dass ein Mann einen anderen, ein Mensch einen anderen schärft, gegenseitig. Das ist notwendig. Man kann nicht einfach sagen, na gut, das passt mir jetzt nicht, und dann so lange suchen, bis man irgendwas findet, was einem genehm ist. Man kann sich nicht seinen Gott mundgerecht zurecht basteln. Und man fehlt. Die, die drüben geblieben sind, die fehlten in der Gemeinde. Die fehlten in der Gemeinde. Wenn ihr guckt, wie das Volk Gottes dann begonnen hat, Jerusalem wieder aufzubauen. Und es war riesig, aber es war leer. Sie haben die Originalmauer wiederhergestellt und sie mussten kämpfen. Eine Hand am Schwert und die andere Hand an der Maurerkelle. Es waren zu wenig, um zu sagen, ihr seid die, die verteidigt, und ihr seid die, die aufbaut. Und es waren zu wenig, um Jerusalem zu besiedeln. Also diese Menschen, die beschlossen haben, ich bin in der Welt, ich bin in Babylon, ich bin etabliert, ich habe hier meine eigene Religion und so weiter, die haben gefehlt dann hinterher im Volk Gottes. Es gab noch andere Gruppen. Es gab eine Gruppe, die sind einfach zurückgegangen. Die haben gesagt, ja, Gott hat die Türen aufgeschlossen. Das ist fantastisch, wir werden zurückgehen. Es wird noch schöner werden. Das Leben mit Gott, Gott unter uns, wir mit ihm. Nicht mehr in der Fremde, nicht irgendwo. Das gelobte Land, das, was Gott vorhergesagt hat. Bei uns wäre es das, was Jesus seinen Jüngern zugesagt hat und was er uns zugesagt hat, das wird kommen. Und wir dürfen dabei sein. Und wir sind eine Familie, wir sind ein Volk, wir sind das Volk Gottes. Wir können zusammenkommen, wir dürfen das tun. Und die sind einfach losgezogen und haben gesagt, was soll's? Was soll der Kram hier hinter uns? Ich erachte das alles für Dreck, um Paulus zu zitieren. Ich habe noch eine weitere Gruppe, und zwar gehörten die gar nicht zum Volk Gottes und sind trotzdem mitgegangen. Wir finden den Bericht darüber auch in der Bibel. Es waren immerhin 7.337 Sklaven, Mitarbeiter, also ja, 245 Sänger, die nicht zum Volk Gottes gehörten, die aber sagten, da möchten wir mit, da wollen wir hin. Und dann später nochmal eine Gruppe von 1.600 Leuten. Das heißt, 20% der Gemeinde, die zurückkam, gehörten gar nicht zur Gemeinde. Sagten, das, was ich hier gesehen habe, diesen Gott und die Art und Weise, wie die mit ihm umgehen, da lasse ich doch meinen Marduk sein und den ganzen Kram hier und das opfern und da würde ich mit. Das ist für mich Gemeinde, das ist das, wofür ich glaube, dass ich geschaffen bin. Ja, die kamen einfach mit zurück. Gut, also diese Gruppen habe ich mal so frei schwebend in freier Interpretation rausgefunden. Hinweis für dich, damit du dich innerlich schon mal vorbereiten kannst. Ich bin auf der Zielgeraden. Neulich jemand gesagt, der Gottesdienst leitet, du hörst deine Predigten so abrupt auf, und dann sitzt man da. Es gibt jetzt den bequemen, traditionellen Weg, mit dieser Predigt umzugehen. Der bequeme, traditionelle Weg sieht so aus, er ist nicht wirklich bequem, sondern er erfordert auch deinen ganzen Einsatz, dass du guckst, diese Gruppen. Wo habe ich Menschen in meiner Umgebung, die zu einer dieser Gruppen gehören? Wo ist jemand, bei dem ich sehe, der vergisst seine Abstammung, der vergisst ein liebes Geschwisterchen im Herrn, vergisst, dass er Christ ist, er vergisst, dass er zum Volk Gottes gehört. Was kann ich für ihn tun? Wo sehe ich, dass bei jemand die Welt überhand nimmt? Was kann ich für ihn tun? Wo sehe ich jemand, der enttäuscht ist, bei dem das Vertrauen nicht mehr da ist, dass Gott etwas tun könnte? Was kann ich für ihn tun? Und wo sehe ich jemand, der anfängt, sich seine eigene Religion zusammenzubasteln und komisch zu werden, und was kann ich für ihn tun? Ja, das ist nicht bequem und das ist notwendig, zu gucken bei anderen, aber es ist natürlich noch bequem verglichen mit der Frage, wo stehe ich? Wo stehe ich jetzt? Wo stehe ich gerade? Bin ich gerade dabei, meine Abstammung zu vergessen? Bin ich dabei, zu vergessen, dass ich zum Volk Gottes gehöre und dass das höchste Priorität hat? Bin ich dabei, meine erste Liebe zu vergessen? Oder bin ich dabei, dass die Welt, ja, dieses neue Auto, diese einfach das zu haben und das zu haben und dann im Hotel und wenn die Leute mich verwöhnen und wenn sie mich angucken und sagen, oh, guck mal, da kommt der oder da kommt die, die ist jetzt befördert worden und das kriegt das in meinem Leben gerade Einfluss? Oder bin ich enttäuscht? Gehöre ich zu den Leuten, die sagen, ich habe Gott so lange vertraut. Ich habe so lange vertraut. Ich hatte so viel Herz für Gott. Und es ist nicht geschehen. Und es tut so weh. Und ich bin nicht mehr bereit, mich weiter selbst zu verletzen oder verletzen zu lassen von Gott. Dadurch, dass ich ihm weiter vertraue. Ich mache Dienst nach Vorschrift. Aber ich glaube nicht wirklich, dass es noch eine bessere Zukunft gibt. In welcher dieser Gruppen finden wir uns wieder? Oder in der Gruppe, die weiß, dass Gott gut ist, dass wir ihm völlig vertrauen können und dass er für sein Volk immer mehr vorbereitet hat, als wir bitten oder uns vorstellen können? Wir könnten zusammen beten. Vater. Okay. Jesus, danke dafür, dass du gut bist und dass du ewig bist und dass sich dein Plan mit deiner Gemeinde nicht grundlegend gewandelt hat. Dass du sagst, ich möchte, dass ihr so dicht an mir seid. Man hat den Gürtel damals um die Brust getragen. Ich möchte, dass ihr an meinem Herzen seid. Ich möchte, dass ihr mit mir seid. Ich möchte, dass ihr ganz, ganz nah bei mir seid und dass die Beziehung, die wir miteinander haben, eine Freundschaft ist. Jesus hat gesagt, ich nenne euch Freunde, ich nenne euch nicht mehr Knechte oder Sklaven, sondern zu seinen Jüngern, ich nenne euch Freunde. Und Jesus, wir bitten dich, dass du kommst und dass du alles, was das verhindert, aus dem Weg räumst. Heiliger Geist, dass du kommst, dass du in die Tiefen unserer Seele gehst und Veränderung schaffst, Verwandlung schaffst. Wo falsche Prioritäten sind, dass du die erste Liebe wieder groß machst und auflodern lässt. Wo Angst ist, dass du kommst mit Zuversicht und mit Vertrauen und sagst, du musst mich verstehen, du musst dich nur in meinen Arm fallen lassen. Wo Stolz und Hochmut ist, dass der genauso verrottet, wie dieser Gürtel damals verrottet ist. Danke dafür, dass du Herr bist und danke dafür, dass wir uns nicht vorstellen können und auch nicht bitten können, was du Wundervolles für uns vorbereitet hast. Wir geben uns neu in deine Hände, Herr. Danke dafür. Amen.